unter dem Gesamtthema unserer Freizeit, die Hoffnung der Gemeinde Jesu und Israels, lesen wir heute die ersten 6 Verse des 11. Kapitels aus Römer 11. Israels Versagen zum Segen der Nationen, der gesegnete Überrest Israels. So sage ich nun, hatten Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Wie er tritt vor Gott wider Israel und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen, und ich bin allein übrig geblieben, und sie stehen mir nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen, übrig bleiben 7000 Mann, die nicht haben ihre Knie gebeugt vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnaden, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist's aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Soweit Gottes Wort. Es geht ja immer wieder um die Frage, wie geht Gott mit seinem erwählten Volk um? Ist wirklich in Jesus Christus eine Abspaltung von der früheren Berufung der Menschen in Israel geschehen? Hat Israel den Dienst zu Ende bringen können und ist heute nicht mehr gefragt? Ist jetzt ein ganz neues Volk da, was das Volk Israel überflüssig macht? Hat Gott wirklich dieses Volk, dieses Dienstvolk verstoßen, dass es überhaupt keine Berufung mehr hat? Nein, sagt hier der Apostel Paulus, denn ich bin auch einer von ihnen. Wären die Übertretungen, die das Volk begangen hat, so zu werten, dass das ganze Volk dadurch verstoßen werden müsste, würde auch ich nicht mehr dabei sein. Denn ich gehöre nach wie vor zum Volke Israel. Wiewohl ja gläubig gewordene Juden zur geistlichen Familie des Leibes Christi gehören, sind sie aber nach dem äußeren Menschen nach wie vor Israelis. Sie sind Juden, sie bleiben nach wie vor Juden. Sie haben ihre äußere Identität nicht verloren, sondern sie gehören nach wie vor zu diesem Volk. Und was dem Volk geschieht, das geschieht allen. Und so ist es ja auch in Deutschland. Wir leiden als Deutsche unter dem, was das deutsche Volk tat, obwohl wir vielleicht gar nicht selber damit zu tun hatten. Menschen, die nach dem Kriege, nach der Hitlerzeit geboren worden sind, litten und leiden genauso unter dem Werk, was vorher geschehen ist, weil sie zu dem Volk gehörten, weil sie eben sich nicht herausnehmen können und ihre Identität ändern dürfen und sagen, wir sind jetzt plötzlich Engländer oder Holländer. Nein, wir sind Deutsche und wir müssen die Last mittragen des Volkes, egal wer im Volk das also mit angerichtet hat. Paulus sagt, ich bin auch ein Israeliter. Und ihr seht, ich bin nicht verworfen. Es gibt also eine Möglichkeit, dieses Volk weiterzuführen, trotz aller Übertretung, trotz aller Sünden. Denn in Vers 29 dieses Kapitels lesen wir ja dann später, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Mit anderen Worten, Gott irrt sich nie. Wir irren immer. Wir irren oft, aber Gott irrt sich nie. was er tut, hat Bestand. Wie er diese Dinge zurechtbringt, die vielleicht aus dem Lot gekommen sind, das bleibt uns oft ein Geheimnis. Wir können das nicht nachvollziehen, nicht verstehen und fällen dann unser menschliches Urteil darüber, so wie wir es verstehen und denken, so müsse Gott auch handeln. Das ist das Problem hier, was besprochen wird. Aber Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er weiß genau, was er tut. Und wie haben wir es im Neuen Testament für uns gelesen? Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, was er mit uns begonnen hat, bringt er auch fertig zu Ende. Er weiß wie. Wir würden vor unseren Augen oft die Menschen, auch vielleicht manche Mitchristen, schon längst aufgegeben haben. Und sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Da war zwar mal ein guter Anfang, aber das geht einfach nicht weiter. Kümmert euch nicht mehr darum, fertig aus. Der Herr verspricht, das gute Werk, was ich begonnen habe, weiß ich auch zu Ende zu führen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Wenn auch Israel als Volk oft im Wesen der Abtrünnigkeit gegen den lebendigen Gott stand, und wir haben ja auch einiges gelesen gestern, wo wir sagen müssen, es ist ja furchtbar, dass diejenigen, die Gott kennen, plötzlich in den Götzendienst verfallen. Als ob sie Gott nicht kannten. Es ist doch furchtbar. Und wir würden sagen, da kann doch nie ein Weg zurückführen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch wenn Israel als Volk oft im Wesen der Abtrünnigkeit stand, war das nicht mit einer grundsätzlichen Verwerfung in Einklang zu bringen. Die grundsätzliche Erwählung ist dadurch nicht aufgehoben worden. Der lebendige Gott rief immer wieder einen Überrest aus seinem Volk heraus als Vorläufer, um auch den anderen Rest zu motivieren, wieder neu in die Verbindlichkeit mit dem Herrn zu kommen. So ist es manchmal auch in der Gemeinde Jesu. Die ganze Gemeinde stagniert. Eigentlich müssten die Tore geschlossen werden. Es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr nach draußen. Aber Gott selbst erwählt sich 1, 2, 3 Leute aus dieser Gemeinde, um sie voranzubewegen, damit andere merken, es gibt die Möglichkeit eines Aufbruchs. Ich sage manchmal zu Schwestern und Brüdern, die klagend kommen über ihre örtliche Gemeinde und sagen, ach, da ist ja so gar keiner mehr. Sage ich, du bist also allein übrig geblieben. Stimmt das? Gibt es nicht eine Schwester oder einen Bruder, mit dem du beten kannst? Ja, doch, da wäre ja der. Und warum tust du das nicht? Vielleicht sollst gerade du mit diesem einen Bruder, einen Schwester zu dem Überrest gehören, der vorangeht, um zu zeigen, mit Gott geht es weiter. Gib die anderen nicht auf. Also stets suchte sich der Herr einen Überrest heraus, durch den die geistliche Führung und die Verheißungsträgerschaft weitergehen sollte. Ein kleiner Teil durfte geistlich geführt weitergehen, bis schlussendlich der große Teil Israels erneut zum Heil gezogen wurde und wird. So lesen wir es ja auch am Ende dieses Kapitels nachher, dass ja wohl ein Anbruch bereits schon vorangegangen ist, aber dann auch der Rest kommen wird, nachgezogen wird. Gott verstößt sein Volk nicht, das ist also sehr wichtig zu erkennen. Von Gottes Willen über Israel lesen wir zum Beispiel im Psalm 94, der Herr wird sein Volk nicht verstoßen. Also hier wird schon von der Zukunft geredet. Wenn sie auch abtrünnig werden, der Herr wird es nicht verstoßen. Er wird es zurechtbringen, er wird es züchtigen, aber nicht verstoßen. Psalm 94, Abvers 12, wohl dem, den du, Herr, züchtigst und lehrst ihn durch dein Gesetz. dass er Geduld habe, wenn's übel geht, bis dem Gottlosen die Grube bereitet ist. Dieses Wort zunächst sagt auch, wenn das Volk Israel in der Diaspora ist, muss es Geduld üben auf die Hilfe des Herrn. Mitten in der gesamten Gottlosigkeit, mitten in der Ablehnung, die dem Volk Israel zuteil geworden ist und zuteil wird, sollen sie Geduld üben bis zu dem Tag, wo sie sehen, dass sie weiter vorangeführt werden und der Gottlosigkeit der Preis auf ihren Kopf bezahlt wird. Und jetzt geht es hier weiter. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Er wird es nicht verstoßen noch verlassen, denn Recht muss doch Recht bleiben. Und dem werden alle frommen Herzen zufallen. In Jeremia 31 lesen wir dazu noch einige Worte, die das auch aussagen und deutlich machen, dass der lebendige Gott im Vorhinein schon bestimmt hat, dass dies Volk trotz ihrer Übertretungen nicht verworfen, nicht verstoßen wird, sondern gezüchtigt wird, zurechtgebracht wird. Aber er lässt dieses Volk nicht los. Einmal Vers 31 und dann ab Vers 35. Vers 31 haben wir auch schon gelesen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Vers 35, so spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf, der Nacht zum Licht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen, Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, spricht der Herr, so soll auch aufhören der Same Israels, dass er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben kann messen und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels um alles, was sie tun, spricht der Herr. Aber solange man das nicht erforschen kann und nicht messen kann, die Tiefe, wird der Herr diesen Samen Israel nicht verwerfen. Solange die Sonne da ist und der Mond und die Sterne, wird der Herr sein Volk nicht verwerfen. Also er verbindet das auch mit diesen sichtbaren Zeichen für uns, dass wir deutlich erkennen können, ja, die Gestirne sind doch noch da. Ja, man kann noch nicht das Weltall ausforschen. Keiner hat es geschafft bisher. Der Versuch ist wohl da, aber man hat es nicht geschafft. Keiner kann die tiefsten Tiefen ausmessen bis zum heutigen Tag. Also besteht die Erwählung Israels immer noch. Das hat der Herr so verheißen. In Kapitel 46 des Propheten Jeremia lesen wir dazu, Vers 27, 28. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, verzage nicht. Denn, siehe, ich will dir aus fernen Landen und deinem Samen aus dem Lande seines Gefängnisses helfen. Dass Jakob soll wiederkommen und in Frieden sein und die Fülle haben, und niemand soll ihn schrecken. Darum fürchte dich nicht, du Jakob, mein Knecht, spricht der Herr, denn ich bin bei dir. Mit allen Heiden, dahin ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen, das heißt auch mit ihrer Herrschaft. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen, sondern ich will dich züchtigen mit Maßen, auf dass ich dich nicht ungestraft lasse. Aber ein Ende mache ich mit dir nicht. Die Herrschaft der Nationen wird ein Ende finden, weil Gott der Herr ist in dem Messias, König aller Könige. Mit Israel, dem erwählten Volk, wird er seinen Thron besteigen und wird seine Herrschaft ausbreiten über die Nationen. Noch herrschen die Nationen und Israel wird bedrängt, aber es ist nicht verworfen. sondern es kommt zu dem Erbteil, das Gott ihm zugesagt hat. Und es kommt nicht nur zu dem irdischen Erbteil, sondern auch zu dem geistlichen Erbteil, zu der Begegnung mit ihrem Erlöser, der für alle Sünden bezahlt hat, der alle Übertretungen hinweggenommen hat und der nun Leben in Ewigkeit aufrichtete. Wenn auch für eine gewisse Zeit die Erkenntnis des Heils in Jesus Christus an dem größten Teil Israels vorbeigeht, ist die Hoffnung auf ihre Umkehr nicht aufgehoben worden. Nicht aufgehoben worden. Diese Tatsache interessiert die Gemeinde, die an Jesus Gläubigen, und nicht die Welt, weil daran die Beständigkeit der göttlichen Verheißung zum ewigen Leben und Reich geprüft werden kann. Das heißt also, die Gläubigen sollen dadurch ermutigt werden. Die Welt kriegt das nicht mit. Aber wir sollen ermutigt werden, weil wir sagen, dann sind doch Gottes Verheißungen wirklich beständig, wenn das passiert. Ja, warum denn nicht auch für mich? Versteht ihr? Das ist diese Rückwirkung, die auf uns kommen soll, dass wir ermutigt werden anhand des Wolkes, dass wir sagen, Gott hat es nicht verstoßen. Was haben die alles verzapft? Und doch ist es nicht verworfen. Doch hat es Hoffnung auf Wiederherstellung. Und zwar auf hohe Wiederherstellung. Und ich freue mich, das sage ich mal so nebenbei, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Ich freue mich über ein Sendschreiben in der Offenbarung besonders. Manche würden denken, na ja, was ist da so für ein Sendschreiben vornehmlich zu betrachten? Man könnte ja die Epheser anführen, die ja doch sehr fleißig sind. Allerdings mit der Frage, ist die erste Liebe noch da? Man könnte die Gemeinde zu Philadelphia anführen. Da kann man sich riesig freuen. Ich freue mich aber besonders über die Gemeinde zu Laodicea. Was? Über diese Gemeinde kann man sich freuen? Ich freue mich, was solch einer Gemeinde zugesagt wird. Die größten Verheißungen, das war bei den anderen Sendschreiben gar nicht so drin, die waren so verkorkst, da war überhaupt nichts mehr zu hoffen. Und was sagt der Herr zu dieser Gemeinde? Wenn sie doch Buße tut und umkehrt, dann kriegt sie einen Ehrenplatz, der anderen mit Worten zunächst gar nicht so zugesagt worden ist, sondern nur dieser. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Also das habe ich bei keinem anderen Sendschreiben so deutlich gelesen. So nahe bei Jesus, das wird einer Gemeinde gesagt, die völlig aus ist, für die man gar keine Hoffnung mehr hat. Und genau das geschieht auch mit Israel. Vieles haben sie getan, wo wir sagen, sie haben alles verderbt, da ist ja auch nichts mehr zu hoffen. Ich bin allein übrig geblieben, alles ist kaputt. Nein, ich habe mir übrig lassen, 7000. Und sie werden als der gesegnete Same vorangehen, um die anderen mit einzuladen, den Bußweg zu gehen. Und sie werden wieder herrlich gemacht werden. Mit mir regieren, so könnte Jesus Christus sagen. Sie werden mein Dienstvolk wieder sein. Sie werden meine Regierungsmannschaft sein. Sie werden mit mir auf meinem Stuhl sitzen. Sie werden mit mir das Sagen bekommen. Unglaublich, unfassbar. Das ist die Einladung auch für unser persönliches Leben, bei all unserem Versagen immer wieder zurückzukehren zum Herrn mit derselben Hoffnung, du wirst mich nicht verwerfen, sondern du nimmst mich mit Ehren an. Du wirst mich wieder aufrichten, du wirst mich segnen. Das können wir ganz persönlich für uns nehmen, was auch immer vorgefallen ist. Paulus verweist auf seine ganz persönliche Errettung und den Glauben an Jesus Christus, den er empfangen hat, sowie alles aus Israel, die zur Gemeinde gehören, wie alle, die da gerufen worden sind. Sie sind ja aus Israel. Wenn Israel also von Gott verworfen gewesen wäre, würde auch Paulus nicht selig, würde auch er nicht die Seligkeit erlangt haben. Paulus kam aus dem Stamm Benjamin, aus dem Königsstamm, aus dem der erste König stammte, nämlich Saul. 1. Samuel 9, lesen wir das 1-2. Saul kam aus Benjamin. Benjamin wurde geehrt, den ersten König zu stellen. Die Jünger Jesu, sie kamen aus Israel. Die irdischen Eltern Jesu kamen auch aus Israel. Die Jesus dienenden Frauen kamen auch aus Israel. Die zu Pfingsten entstandene große Gemeinde waren Gläubige aus Israel. Sie waren alle aus Israel. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. So zeigte Paulus auch durch die Rede Gottes zu Elia am Karmel, dass immer ein Fortbestand Israels zur geistlichen Führung vorgesehen war. Wir lesen mal 1. Könige 18, nicht nur diesen einen Vers, sondern auch diese Frage, geht es mit Israel weiter? Das beschäftigte ja auch Elia. 1. Könige 18 lese ich mal schon, nicht erst 19. Nachdem ja die Trockenzeit zu Ende ging, traf Elia mit dem Obadja zusammen. Und er sagte zu Obadja, Kapitel 18, Vers 8, gehe hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Er aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht willst in die Hände Ahabs geben, dass er mich töte? So wahr der Herr dein Gott lebt, es ist kein Volk noch Königreich, dahin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und du sprichst nun, gehe hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Wenn ich nun hinginge von dir, so würde dich der Geist des Herrn wegnehmen, weiß nicht wohin. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so erwürgte er mich. Aber dein Knecht fürchtet den Herrn von seiner Jugend auf. Was soll diese Aussage bedeuten? Hiermit wurde gesagt, dieser Obadja hat ja viele Propheten des Herrn, Gläubige, versteckt, die er mit Brot und Wasser ernährte. Wenn ich getötet werde, dann ist es offenbar ein Zeichen, dass es mit Israel aus ist. Denn diese übrigen, die ich versteckt habe, werden auch getötet. Das kannst du nicht verlangen. Ist das ein Zeichen? Ist es mit Israel wirklich vorbei? Aber hier war noch der Glaubensweg in Elia selbst vorhanden und er sagte, gehe hin, Vers 14, sage dem Herrn, Elia ist hier. Das sagt Obadja, aber Elia sagt, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich heute ihm zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, sagte es ihm an und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und so gab es dann ein Gespräch zwischen Ahab und Elia und er sollte das Volk Israel zum Karmel befehligen, dass sie alle hinkommen sollen und dort würde man nun feststellen, welcher Gott der wirkliche Gott ist. Ich lese das nicht alles, sondern wir überspringen jetzt mal diesen Teil und gehen gleich ans Ende dieses Gotteszeichens, wo eben tatsächlich das Volk erkennen sollte, und da war nachher die Frage, ist das nun vorübergehend gewesen oder tiefgreifend gewesen, dass der Herr Gott ist, der Herr ist Gott, denn er hat Feuer vom Himmel fallen lassen und das ganze Opfer wurde verzehrt. Und da heißt es in Kapitel 19, Ahab sagte das Isabel an, dass auch die Propheten Baals getötet worden sind, was Elias alles getan hat, und wie er hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies und das. Wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie dieser Seelen einer. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin, um seines Lebens willen und kam gen Beersheba in Juda und ließ seinen Diener daselbst. Es ging hier an diesem Punkt also nicht nur um Elia allein, denn hier waren die Gedanken in Elia, hat es überhaupt keinen Sinn gehabt, was ich getan habe? Gott hat sich bewiesen, dass er da ist, das Volk hat Ja gesagt und nun soll ich getötet werden, denn wenn ich getötet werde, hat Isabel freie Hand, auch alle anderen, die sich auf die Seite Gottes gestellt haben, auch zu töten. Hat das keinen Sinn? Gott, hast du dein Volk verworfen? Mit diesem Gedanken ging er in die Wüste, Vers 4, und er bat, dass seine Seele stürbe. Es ist genug, es hat keinen Zweck, nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Was ich jetzt getan habe, war offenbar vergeblich, du hast dein Volk verstoßen, hat keine Zukunft. Was sollen wir noch für Beweise geben? Der Feind kriegt die Oberhand, er darf mich töten, er darf die Gläubigen in Israel töten, er darf das ganze Volk auf die andere Seite ziehen. So traurig schlief er ein, weil er keine Hoffnung hatte. Wurde aber geweckt, bekam Wasser, wurde gespeist vom Engel des Herrn und er sollte dann aufstehen und zum Horeb gehen. Aber immer noch von diesem Gedanken geprägt, hat Gott sein Volk verstoßen? Da sprach er dann vor dem Herrn und sagt, Vers 10, ich habe doch geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth. Die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deinen Propheten mit dem Schwert erwürgt. Ich bin allein übrig geblieben. Sie stehen mir nun danach, dass sie mir das Leben nehmen. Und dann wissen wir das Ereignis, der Herr machte sich auf, ihm zu begegnen in dem stillen, sanften Sausen. Und dann kam die Frage des Herrn, was machst du hier, Elia? Mit anderen Worten, glaubst du, ich habe mein Volk verstoßen? Bist du da so sicher? Und als Elia gefragt worden ist, was er dort tut, fing er wieder an. Ich habe um den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert erwürgt. Ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir danach, dass sie mir das Leben nehmen. Herr, du hast nicht dein Volk wieder gerettet. Du hast es offenbar verstoßen. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, nein. Gehe hin wieder deines Weges durch die Wüste gen Damaskus. Und dann bekam er Aufträge, einen König zu salben, einen Propheten nach ihm einzusetzen. Und zum Schluss in Vers 18, ich will lassen übrig bleiben 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und allen Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia, ich habe mein Volk nicht verworfen. Ich werde 7000 voranschicken, die wieder die Ehre des Herrn aufzeigen sollen. Wir sind so sehr dankbar für die orthodoxen Juden heute in Israel. Sie sind in der Minderheit. Ist ein ganz kleiner Haufe nur. Der größte Teil von dieser Minderheit lebt in Jerusalem. Und wenn man mal Bilder sieht und sich anschaut, sieht man nur schwarze Hüte, schwarze Röcke. Das sind die Orthodoxen. Ja, so, man denkt, es ist eine Beerdigung, die da abgehalten wird. Ganze Platz von Tausenden nur schwarzen Hüten, schwarzen Röcken. Es ist eine Minderheit in Israel, aber das sind die, die an Mose und die Propheten glauben, die dieses Wort immer wieder aufrichten, dass zum Beispiel in Jerusalem eine Sabbatruhe eingerichtet worden ist diesen zu verdanken. Sie haben gesagt, da machen wir nicht mit, Gott ist Gott. Er hat gesagt, wir sollen den Schabbat halten. Sie haben veranlasst, dass dort, wo sie wohnen und in der Umgebung, kein Kino läuft am Schabbat. Durch diese Straßen auch kein Auto fährt. eine Schabbatruhe, um Gott zu ehren. Es ist eine Minderheit. Aber Gott sucht sich immer wieder welche, die vorangehen, auch wenn das unangenehme Leute sind, weil sie unangenehme Mahner sind, weil sie hinweisen auf die Heiligkeit des lebendigen Gottes. Aber der Herr gibt nicht zu, dass diese unangenehmen Mahner nicht mehr auftreten dürfen. Versteht ihr? Gott hat sein Volk nicht verworfen. Ich habe mir 7000 übrig gelassen. Die werden meine Ehre wieder unter dem Volk verkündigen. Nach dem Gottesurteil, also am Karmel, sagte der Herr zu, es geht weiter. Die Arbeit, Elia, war nicht vergeblich. Du sagst, ich habe vergeblich gearbeitet. Es ist nicht so. Alles, was wir im Auftrag des Herrn tun, und das steht auch im Korintherbrief, ist nie vergeblich. Eure Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Nehmet zu in dem Werk des Herrn. Sie ist nie vergeblich, diese Arbeit. Auch im Psalm 90, Herr, fördere das Werk unserer Hände. In dem Wissen, das, was du förderst, ist nicht vergeblich. Allerdings alles, was wir tun, aus uns ist vergeblich. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, wo der Endpunkt ist. Alles, was wir ohne den Herrn tun, endet irgendwann. Und meistens mit Schmerzen. Aber alles, was wir im Namen des Herrn tun, endet nicht. Es fördert das Werk des Herrn. Es geht immer weiter. So geht es auch jetzt, haben wir in Vers 5 gelesen. So wie zu dieser Zeit geht es auch jetzt und geht es auch heute. Auch zu der Zeit der damaligen babylonischen Gefangenschaft rief der Herr etliche heraus aus dem Volk, die durch das geistliche Vorbild den Weg zum Auszug aus Babel bereiteten. Es waren etliche. Wir lesen das ja gleich im Anfang des Buches Esra. Aber ich möchte auch sagen, während der Gefangenschaft in Babel rief Gott auch mitten in dieser Trübsalzeit auch etliche heraus, die dem übrigen Gefangenenvolk zeigen sollten, es geht weiter. Der Herr rief einige heraus und setzte sie sogar an die Spitze der babylonischen Regierung. Um deutlich zu machen, ich habe euch nicht verworfen. Ich bin da. Ihr seht, was ich mit euch mache. Ihr seid im fremden Land und ihr kommt in die Regierung. Und so ist es auch in den Regierungslagern Europas oder Amerikas. Es sind viele Juden drin. Sarkozy ist ja auch Jude, ne? Frankreich. Es sind viele Juden drin. Ich habe euch nicht verworfen. Das, was ihr jetzt so seht, dass ihr auch in die Spitzen kommt, das werde ich mit euch am Ende insgesamt machen. Immer wieder Ermutigung, Ermutigung. Lesen wir Daniel 1, Vers 3 und weitere. Mitten in der Gefangenschaft rief Gott eine Auswahl seines Volkes heraus und ließ sie mitbestimmen. Also ganz wunderbar, eigentlich waren sie Gefangene. Ja, ab Vers 3, der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und Herrenkinder wählen, Knaben, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die da geschickt wären, zu dienen an des Königs Hofe und zu lernen chaldäische Schrift und Sprache. Solche bestimmte der König, was man ihm täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, dass sie also 3 Jahre auferzogen würden und danach vor dem König dienen sollten. Unter diesen waren Daniel, Hanania, Misael und Asaria von den Kindern Juda. Sie wurden mit in die Regierungsmannschaft des Königs erhoben. Der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Belsazar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asaria Abednego, herausgerufene zur Ermutigung des übrigen gefangenen Volkes: Seht, Gott ist noch mit euch. Sonst würden nicht ausgerechnet Leute aus eurer Mitte in die Regierungsspitze kommen. Vers 19 und 20. Und der König redete mit ihnen, und ward unter allem niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleich wäre. Auch das hat Gott gemacht. Er hat gezeigt: Ich stehe zu meinem Volk. Ihr braucht diese Leute. Ihr seht, ich habe meine Hand nicht abgezogen. Denn ohne diese Leute würdet ihr noch im Sumpf sitzen. Ihr braucht diese Leute, weil ich sie segne. Der König redete mit ihnen, ja, es ward unter ihnen keiner anders gefunden, außer Daniel, Hanania, Misael, Asaria, dem jemand gleich wäre. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger, denn alle Sternseher und Weisen in seinem ganzen Reich, alle kompetenten Leute in diesem Königreich Babel, die ja wohl die Vollmacht bekommen hatten, Israel, die Juden, in die Gefangenschaft zu führen. Aber sie fanden unter sich keine klugen Leute wie diese. Das hat der Herr gezeigt: Ich habe mein Volk nicht verstoßen. Ihr braucht sie sogar, weil ich in ihrer Mitte bin. Die sind 10-mal klüger als ihr. Das mussten sie eingestehen. Und auch bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft hat sich der Herr einen besonderen Überrest ausersehen, den er zunächst nach Jerusalem zurückführte. Es waren nicht alle. Es war wie eine Vorhut, die beweisen sollte: Der Herr ist noch mit uns. Jetzt könnte doch auch noch kommen. Und so ist das auch mit denen, die als Anbruch in der Gemeinde Jesu stehen, Juden. Wir sind auch Juden, wir sind echte Juden. Ihr könnt auch kommen. Und sie werden zur letzten Zeit kommen. Ich lese mal im Buch Esra, Kapitel 1. Da wird der Ausruf des Kores in Persien gesagt. Und er sagt: Alle, die da von Israel sind, von Juda sind, dürfen jetzt nach Hause gehen, Jerusalem bauen. Aber da kommt es auf einen kleinen Akzent an, den wir nicht überlesen wollen. So spricht Kores, der König in Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines Volkes ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf gen Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wer noch übrig ist an allen Orten, da er Fremdling ist, dem sollen helfen die Leute seines Orts mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen geben zum Hause Gottes zu Jerusalem. Also der Herrscher der damaligen Zeit über alle Lande wurde genötigt, dem Volk Israel einen Freiraum zu geben, nach Hause zu gehen. Allerdings viele zögerten. Manche haben sich ja festgesetzt unter den Nationen und haben gesagt: Eigentlich geht es uns ja hier ganz gut, da haben wir gut zu essen, haben ja auch schon Häusle gebaut und so weiter, Kinder sind hier geboren. Das geschieht ja heute auch, nicht? In Amerika, in Europa, auch eigentlich geht es uns hier ganz gut. Wollen wir denn gehen? Sollen wir denn gehen? Also nicht alle gingen, ja? Aber die dort gingen, und das werden wir gleich lesen, wer dort gegangen ist, denen sollten sogar noch die Gaben mitgegeben werden, damit sie etwas haben auf dem Wege, damit sie ans Ziel kommen. Und dass sie dort, wo sie dann zum Ziel gekommen sind, auch die Notwendigkeiten vorfinden, um aufzublühen und das Werk des Herrn zu treiben. Gott will sagen: Ich habe mein Volk nicht verworfen, auch wenn es nicht zu Hause ist. Und ihr Nationen seid verpflichtet, ihnen zu helfen. Das ist die Aufforderung, auch heute. Die Nationen sind verpflichtet, dem Volk Israel zu helfen, dass es im Lande leben kann und dass es dort aufblüht. Die das tun, empfangen auch Segen. Und wir machen das auch als kleine örtliche Gemeinde, soweit es uns gegeben ist, praktisch dem Volk Israel zu helfen. Finanzielle Unterstützung, sie zu segnen. Aber jetzt kommt das noch, in Vers 5. Da machten sich auf die Obersten der Vaterhäuser aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckte, die gingen hinauf. Die anderen nicht. Die anderen, die warteten erst mal ab. Die blieben dort und wollten erst mal sehen, was ist denn da los. Wenn die da zu Hause sind, geht das gut, ja. Gott erwählt sich immer einen Überrest, den er dann nutzt, sozusagen als Wegweiser, als Ermunterer für die anderen, dass sie sich auch ziehen lassen. Das ist genau immer wieder dasselbe, auch das Bild im Neuen Testament. Die Urgemeinde, alles Juden, herausgerufen. Paulus nennt das später Anbruch des großen Teiges. Der Anbruch geht voraus. Jetzt werden die beobachtet. Was ist mit denen? Geht das? Geht das nicht? Und die Beobachtung dauert sehr lange. Aber sie stellen dann fest, das geht. Unsere Brüder haben tatsächlich den Messias gefunden. Dann kommen wir alle hinterher und begegnen dem Messias, auf das ganz Israel selig werde. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Paulus betonte allerdings hier in diesem Abschnitt etwas, dass es um die Wahl der Gnade geht, wer zu dem gläubigen Überrest gehören darf. So haben wir es hier auch in Esra gelesen. Nur die gingen voraus, die vom Geist Gottes dazu erweckt worden sind, die anderen nicht. Und diese Wahl, wer jetzt vorausgehen darf, trifft Gott souverän selber. Warum er diesen und jenen nimmt, können wir nicht nachvollziehen. Wir schauen nicht in die Herzen. Aber diese Wahl der Vorhut des Überristes betrifft Gott selbst aus der Wahl seiner Gnade, nicht aus Verdienst. Sonst könnte sich jemand irgendwie dieses Vorrecht erkaufen, finanziell oder durch gute Werke. Gott ruft souverän diesen Überrest heraus, wie er will. Er schaut die Herzen an. Bis eben dieser Überrest dann das sichtbare Zeugnis der Wiederannahme durch Gott ist, auch für die anderen, und sie herzulaufen. Denn sich selbst bezeichnete Paulus auch in diesem Blickwinkel als eine unzeitige Geburt. Mit anderen Worten, 1. Korinther 15, Vers 8, ich bin eigentlich noch gar nicht dran. Nun bin ich aber doch dabei. Wie kommt denn das? Da kenne ich doch noch andere, die genauso eiferten um den Herrn und sein Gesetz, so wie ich. Warum sind die denn jetzt nicht berufen worden? Die hätten doch auch zuerst dabei sein können. Ich bin wie eine unzeitige Geburt, gehöre noch gar nicht dazu. Und doch, nach der Wahl der Gnade, nach der Wahl des Berufers, war Paulus schon dabei. Der Herr hätte ihm nicht vor Damaskus begegnen müssen. Er hätte es bei anderen tun können, aber er tat es bei ihm. Diese Wahl, wer vorausgehen darf, trifft nicht der Mensch, sondern trifft Gott. So wie in der babylonischen Gefangenschaft, wie wir gelesen haben, alle, die mit dem Geist Gottes gelenkt und geleitet worden sind, so auch Paulus. Deswegen betont er das hier, es geht nicht nach dem Verdienst, sondern nach der Wahl der Gnade. Wer darf vorausgehen? Das sehen wir aber auch bei der Berufung der Jünger. Keiner der Jünger, der hat gesagt, ich bin da, du kannst mich ja mitnehmen. Der Herr hat gesagt, komm, du folgst mir nach. Standen auf und folgten nach. Warum hat er es nur zu denen gesagt? Da waren doch auch noch andere, hätte er auch sagen können, komm und folge nach. Wahl der Gnade, wer vorangehen darf. Wahl der Gnade. So kann sich auch keiner in der Gemeinde ein Amt aussuchen. Ich bin hier, ich will gerne das tun. Das interessiert den Herrn gar nicht. Es interessiert ihn das, was er will, dass der andere tut. Wie viele Missionare in Anführungsstrichen haben wir schon gesehen, die glaubten, dem Herrn dienen zu können auf diesem Wege. Aber der Herr hat sie gar nicht berufen. Sie wollten Missionar werden. Und dann waren sie bald wieder in der Heimat. Sie hatten allerdings einen Schaden. Worin lag der? Weil sie ja Missionar werden wollten, haben sie alles hier verkauft, ihren Beruf aufgegeben, kein Haus mehr, keine Substanz. Jetzt kommen sie zurück und werden vielleicht noch nicht mal in der Firma, aus der sie ausgetreten sind, wieder eingestellt. Weil sie sich selbst berufen haben. Wahl der Gnade. Alle Ämter in der Gemeinde gehen nur nach der Wahl der Gnade. Nie nach dem Wollen irgendeines Menschen. Paulus sagt, ich bin eigentlich nicht dran, denn das Volk Israel ist noch nicht so weit. Unzeitige Geburt. Matthäus 4, 18 lesen wir mal. Souveräne Berufung der Jünger. Und zwar solche, von denen andere hätten sagen können, also da hätte es bestimmt doch bessere gegeben. Ja, so ein Draufgänger wie der Petrus war, der hat immer dazwischen geredet und er wollte mal alles besser wissen. Ja, und dann hat er so viel falsch gemacht, dem Malchus hat er noch das Ohr abgehauen und so weiter. Ne? Also hätte der Herr da nicht einen besseren finden können? Und dann hat er zum Schluss noch gesagt, den kenne ich überhaupt nicht, den Jesus von Nazareth. Also so einen kann man doch nicht erwählen. Ne? Aber genau den hat Jesus erwählt. In Vers 18 heißt es, als nun Jesus, in Kapitel 4 von Matthäus, am Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren ja Fischer. Er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von dannen ein wenig weiter ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und die Söhne des Zebedäus, den Johannes auch, sein Bruder, im Schiff mit ihrem Vater, dass sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Du bist es, du kommst, du gehst voran. Dich habe ich erwählt nach der Wahl der Gnade. An Kapitel 9 zum Beispiel, Vers 9, da ging es auch um einen, den die anderen nie erwählt hätten. Der hatte ja keinen guten Leumund unter dem Volk. Das war nämlich der Zöllner Matthäus. Vers 9, da Jesus weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus oder Levi an anderer Stelle, und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und er ging sogar in sein Haus, aß mit ihm, die anderen regten sich auf. Wahl der Gnade, nicht nach Verdienst. Das ist also auch sehr wichtig zu sehen, auch im Blick auf das Volk Israel. Wahl der Gnade, aus allen Völkern ausgerechnet dieses Volk. Wahl der Gnade, aus diesem Volk ein bestimmter Überrest, der vorangeht. Wahl der Gnade in diesem Überrest, will ich sagen, in der Gemeinde, auch bestimmte, die Gott beruft, zu bestimmten Ämtern. Wahl der Gnade, das kann sich keiner raussuchen. In Kapitel 10, Matthäus, Vers 1 bis 4, da heißt es, und er rief seine 12, also alle dann zu sich, gab ihnen Macht über die unsauberen Geister, dass sie die austrieben und heilten allerlei Seuche und allerlei Krankheit. Die Namen waren dann diese 12, wir haben ja nur einige vorher genannt, Simon, genannt Petrus, Andreas, sein Bruder, Jakobus, des Zebäus Sohn, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, des Alpheus Sohn, Lebedäus, mit dem Zunamen Thaddäus, Simon von Kana und Judas Ischariot, welcher ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus, gebot ihnen und sprach, geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Sie wurden einfach nach der Wahl der Gnade berufen, ohne abzufragen, willst du das? Ohne die anderen zu fragen, meint ihr, dass das gut wäre? Haben die genug Werke? Haben die das auch verdient? Wahl der Gnade. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. An dieser Stelle werden auch die Worte Jesu verständlicher für uns, die in Johannes 6 stehen. Manche bleiben ja an diesem Wort stehen und können das gar nicht richtig einordnen. Hier geht es zunächst ja an eine Rede an das Volk Israel. Wer darf jetzt vorangehen, damit auch durch dieses Vorangehen die Heiden gerufen werden und durch dieses Vorangehen schlussendlich auch der Überrest und das übrige Volk Israel gerufen wird? Wer darf das? In Johannes 6, Vers 43, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die da murrten: Murret nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Wenn der Petrus gerufen ist, dann kommt er. Wenn er nicht gerufen ist, kann er nicht kommen. Es sei denn, der Vater zieht ihn, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Diese Zugfolge, so will ich mal sagen, die bestimmt auch der Herr. Er bestimmt, weil er nämlich ins Herz auch schaut, weil er alle Dinge weiß, wer wann zu ihm kommt. Deswegen können wir zum Beispiel als Eltern die Bekehrung unserer Kinder nicht beschleunigen. Wir können alles dran setzen. Vielleicht bekehren sie sich dann erst, nachdem wir gestorben sind. Wir können auch nicht die Bekehrung anderer Menschen beschleunigen, indem wir mit ihnen gewaltsam Kapitel über Kapitel von der Bibel lesen und sagen, so, jetzt betest du hier und jetzt bete ich mit dir und jetzt wirst du glauben. Das geht nicht. Gott sieht das Herz an. Zu seiner Zeit zieht er jeden Menschen. Und er kann vorher auch nicht zu ihm kommen, weil die Bereitschaft noch gar nicht vorhanden ist. Ich gebe ja oft gerne dieses Zeugnis, besonders auch denen, die schwach im Glauben sind, immer taumlich und weise auf uns zurück. Wir haben über ein Jahr die Schrift nicht nur gelesen, aufgesogen, Buße getan, gebetet. Jeden Tag viel Zeit bis in die Nächte geredet und waren doch nicht wiedergeboren. Wenn uns jemand beobachtet hätte, hätte er sagen können, also das sind echte Christen. Aber sie waren es noch nicht, weil der Herr das Herz gesehen hat. Es dauerte über ein Jahr. Und dann kam der Tag, so jetzt ziehe ich euch. Wollt ihr jetzt zu mir kommen oder nicht? Sagt ja. Und dann sagten wir ja. Und dann geschah das Wunder der Gnade, der Wiedergeburt. Ja? Das sollte auch uns wichtig sein, im Blick auf den Nächsten, dass wir keinen gläubig machen können. Es ist immer ein Werk des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus sagte zu den Pharisäern, ja, ihr seid solche. Ihr zieht um die Meere, ihr macht Proselyten und schlussendlich macht er ärgere Leute aus denen, als ihr selber seid. Das geschieht, wenn man selber Leute bekehren will. Dann macht man Schlimmere aus ihnen, als man selber ist. Ne? Deswegen sollen wir das nicht tun. Wir sind nur Einladende. Und da, wo jemand auch vom Herrn gezogen wird, wird er die Einladung verstehen, wird sie auch annehmen. Wir streuen nur aus. Kann niemand zu mir kommen, außer dass der Vater ihn zieht? Darum auch Matthäus 11, 27, niemand kommt zum Vater, nur der, dem er es offenbart. Ja, ich lese mal diese Stelle, Matthäus 11, 27. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Wir können also sagen, wo der Sohn es jemand nicht offenbart, hilft keine Mission. Es muss Gott offenbaren. Hier sehen wir also, er steht über allem, souverän. über seinem Volk. Er ruft diesen Überrest raus. Ich habe 7000, die habe ich rausgerufen. Die gehen jetzt voran und das Volk wird erhalten. Die werden dann an diesem sehen, dass es weitergeht. Ich habe die Urgemeinde herausgerufen aus den Juden, den Anbruch. Die dürfen vorangehen und dürfen es den Heiden sagen und dürfen schlussendlich auch die anderen Brüder einladen. Und ich habe einzelne Gefäße herausgerufen. Den Verfolger Paulus, Saulus, habe ich sogar zum Apostel gemacht. Das habe ich gemacht. Und niemand kann sich selbst in dieses Mittel setzen. Darum sollen wir nicht mit dem Urteil so schnell sein und sagen, der hat keine Chance mehr, der sieht gut aus, der hat gute Gaben, der wird eine Chance haben. Diese Urteile stehen uns nicht zu. Und sie sind immer falsch, weil wir nicht das sehen, was Gott sieht. So wird also einst Israel, auch der Rest aus den Nationen, wieder zurückkommen vor der großen Trübsal und muss durch die große Trübsal gehen, wird darin aber erhalten als gesegneter Same. Erhalten, wird nicht untergehen und wird dann gänzlich aufgerichtet wieder zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir lesen ja und haben uns vielleicht das auch schon ein wenig gesagt in Offenbarung 7, 1 bis 8, wo ja die Stämme aufgezählt werden, die alle versiegelt werden. Mitten in dieser trübseligen Zeit, damit sie bewahrt werden. Versiegelt von Gott. Halt! Kein Schaden. Jetzt wollen wir die erstmal versiegeln. Das haben die von sich aus jetzt gar nicht so gedacht, aber Gott hat es gedacht. Hat gesagt, 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm, 144.000 versiegelt an ihren Stirnen mit meinem Siegel. Offenbarung 7, Vers 1 bis 8 steht das, ja. Das ganze Israel, also das ganze Volk wird hier genannt. So wie ja auch Hesekiel 37, da lese ich das mal parallel. Ihr könnt ja Offenbarung 7, 1 bis 8 auch für euch lesen. Hesekiel 37, Vers 15. Und das Herrn Wort geschah und sprach, du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf des Juda und der Kinder Israel und seine Zugetanen. Nimm noch ein Holz, schreibe drauf des Josef, nämlich das Holz Ephraims, und des ganzen Hauses Israel, also das ganze Nordreich, die anderen Stämme und die Zugetanen. Und tu eins Holz zu dem anderen, dass es ein Holz wird in deiner Hand. So nun dein Volk dich fragen wird, sollst du sagen, willst du uns nicht zeigen, wenn sie sagen, was du damit meinst, sag zu ihnen, der Herr spricht, siehe, ich will das Holz Josefs, welches ist Ephraims Hand, nehmen samt den seinen Zugetanen, den Stämmen Israels, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen und soll eins in meiner Hand sein. Und sollst also die Hölzer, darauf du geschrieben hast, in deiner Hand halten, dass sie zusehen, und sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, siehe, ich will die Kinder Israel holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind, und will sie allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land bringen. Und ich will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker, noch in zwei Königreiche geteilt sein. Sollen nicht, auch nicht mehr verunreinigen sich mit ihren Götzen und Gräueln und allerlei Sünden. Ich will ihnen heraushelfen aus allen Örtern, da sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Was sagt das? Genau eben dasselbe. Zuletzt hat Gott nur mit Juda noch geredet. Deswegen sprechen wir überhaupt von Juden. Ja, warum reden wir auch unter unserem in Europa, warum reden wir eigentlich von Juden? Warum reden wir nicht von Israel? Das hat den Grund, weil ja Israel, das Nordreich, schon deportiert gewesen war, der Überrest waren eben nur Juda. Und Juda kam in die babylonische Gefangenschaft. wieder zurück. Der Messias wurde geboren und Juda wurde zerstreut und verstreut unter alle Nationen. Deswegen sprechen wir von Juden. Aber nun lesen wir hier, dass nicht nur Juda zurückgeführt wird. Juda ist nur die Vorhut, ist nur der Anfang. Sind die Versiegelten, könnten wir im Sinne der Offenbarung sagen, die vorangehen, um auch den Rest noch hinterher zu ziehen. Nicht nur 144.000, das Volk Israel wird nicht nur aus 144.000 bestehen, aber hier ist wieder eine Auswahl jetzt aus allen Stämmen, die vorangehen darf für das übrige Volk. Alle sind gerufen. Nicht in Offenbarung 14, Vers 1 bis 5 heißt es ja auch, sie tragen den Namen des Vaters und des Sohnes an ihrer Stirn. Sie sind gereinigt und geheiligt worden und dienen Gott und dem Lamm. Sie sind erkauft und erwählt, aus der Gnade voranzuschreiten, Ermutigung zu sein für die, die noch im Elend sitzen. In Kapitel 14, ich sah das Lamm in der Offenbarung stehen auf dem Berg Zion, mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Also da war jetzt die Begegnung des Volkes mit dem Messias noch nicht geschehen, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Ja, und sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Das ist da zu dem Zeitpunkt noch nicht geschehen. Und doch haben sie schon den Namen des Messias und des Vaters an ihrer Stirn geschrieben. Ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers, wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die da auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, denn die 144.000, die erkauft sind von der Erde. Erkauft sind aus den 12 Stämmen. 144.000. Tragen bereits den Namen des Vaters und des Sohnes an sich. Aber es war noch nicht das sichtbare Wiederkommen Jesu vorhanden, das dann entsteht. Wir merken also wieder, ich habe mein Volk nicht verstoßen, auch die anderen Stämme nicht, sondern ich sammle sie und führe auch diese 144.000, die schon den Namen des Vaters und des Sohnes haben, voran auf diese Stunde, dass der Messias sichtbar kommt und mein Volk Buße tut. Sie werden weinen, wie man weint um den Verlust eines ersten und einzigen Kindes. So werden sie weinen, dass sie den Messias nicht früher kennengelernt haben. Die Frauen werden weinen, die Fürsten werden weinen, die Priester werden weinen und Buße tun und im Gebet dankbar sein, dass sie jetzt ihren Messias finden konnten, auf den sie so lange gewartet haben. Oftmals in Israel gibt es solche Ausbrüche, dass dann große Plakate aufgehängt werden an sehr befahrenen Straßen mit dem Wunsch, der Messias, jetzt soll er kommen. Jetzt. Der Messias, jetzt, jetzt brauchen wir ihn. Wo ist er? Israel ist nicht verworfen worden, sondern dient durch Gottes Gnade schon sehend zum Teil, Teil der Gemeinde, oder noch verstockt dem Heilsplan und Liebeswillen Gottes für alle Menschen. Wie sich einst zur Zeit der Gemeinde Gott einen Überrest aus Israel berief, wird er sich einen gesegneten Überrest aus allen Leuten, aus allen heutigen vorhandenen Juden rufen zurück nach Israel. Und wir sehen, können die Einwanderung, jeden Tag gibt es Einwanderer. Es gibt keinen Tag, wo es keine gibt, ja. Manchmal ist es ein riesiger Pulk, der dort kommt, Tausende auf einmal. Wir denken an die 500.000, die aus Russland gekommen ist, ja. Und manchmal sind es vielleicht nur 20 oder 50, aber jeden Tag kommen Leute aus den Nationen nach Israel. manchmal nur mit dem Handgepäck, und wollen aber dort leben, wohin sie gerufen sind. Sie kommen nach Jerusalem, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das sollten wir für uns auch persönlich nehmen. Der Herr führt uns weiter, er hat uns angenommen, er lässt uns nicht fallen. Wenn es auch durch Tiefen geht, es geht dann wieder auch über Höhen.